Schon eine tolle Sache mit dem Gottfried Fiedelack aus Halberstadt. Er gehört dort zum Sächsisch-Anhältischen Gemeinschaftsverband. Ich denke, dass wer mitgemacht hat, bei ihm auch so ein paar Dinge übers Bauwesen lernen kann. Das hat ja alles seine Ordnung und seine Reihenfolge. Haben miterlebt, dass in unserer Nachbarschaft in Elbingerode einer ein Einfamilienhaus bauen durfte. Er hatte eine schwerstbehinderte Tochter und das war der Grund, dass er dann die Genehmigung bekam, auch für alles Baumaterial, das dafür nötig war. Die Baufläche war abgesteckt. Und dann ging's los, ein LKW kam vollgeladen mit Dachziegeln und kippte sie mitten auf die Baugrube, die noch gar nicht ausgehoben war. Er hatte ein paar wenige, die ihn bedauerten, aber er hatte viele Lacher. Er war nämlich Polizist, damals. Um ein Haus geht es in unserer Geschichte auch, aber so nur so nebenbei. Und von dem vielleicht verärgerten Hausbesitzer hören wir gar nichts. Häuser in Israel wurden wie ein Würfel gebaut, quadratisch. Die ganze Wohnfläche bestand aus einem Raum. Im vorderen Teil hielt man immer das Viehzeug und dann kam eine Stufe, so wie für einen Chor manchmal, und dann hinten wohnte und schlief man. Das Leben spielte sich hauptsächlich vor dem Haus ab und nachts in den Sommermonaten auf dem Haus. Die Dachfläche war wie eine Dachterrasse, eine Außentreppe führte hinauf. Schwestern und Brüder, ich grüße herzlich und lese uns den Text zur Predigt aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2. Und nach etlichen Tagen ging er, von Jesus ist die Rede, wieder nach Kapernaum und es war bekannt, wurde bekannt, dass er im Hause war. Es ist das Haus des Petrus. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er predigte ihnen das Wort. Es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen, und da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen dort und dachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann denn Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Herzen, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle? Auf dass ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Soweit Gottes Wort, unser Herr segne es an uns. Schwestern und Brüder, Manfred Lütz, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, katholischer Theologe und Psychiater, ja eine interessante Zusammenstellung, ne? Und Bestsellerautor. Sein erstes Buch, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Dieser Manfred Lütz spricht inzwischen, muss mal was umbauen, er spricht inzwischen von der Gesundheit als von der Gesundheitsreligion bei uns. Im Januar diesen Jahres, ich weiß nicht mehr, wo es war, fand in Deutschland der 2. christliche Gesundheitskongress statt. Und dort hat er einen Vortrag gehalten und gesagt: Diese Gesundheitsreligion ist inzwischen die teuerste Weltreligion geworden. Seiner Meinung nach, die übersteigerten Kosten im Gesundheitswesen gehen mit darauf zurück, dass diese Gesundheitsreligion immer mehr um sich greift. der sagte, katholischer Theologe, es gäbe inzwischen mehr Fitnessstudio-Besucher als katholische Kirchgänger. Das Heil werde heute nicht mehr, katholische Kirche, vom Priester erwartet, sondern vom Arzt. Die Gottheit bestehe nicht mehr in der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist, sondern sie konzentriert sich auf die Götter in Weiß. Und er ging weiter und sagte, inzwischen hat diese Gesundheitsreligion auch die Christen und die Gemeinden und die Kirchen erfasst. Christen wünschten sich zu Geburtstagen, zum Jahreswechsel und ähnlichen Anlässen genau das Gleiche, was Menschen, die keine Christen sich wünschen, nämlich und vor allem Gesundheit. Der normale Gottesdienst mit der Fürbitte für Kranke, katholische Kirche, evangelische Landeskirchen, der normale Gottesdienst mit der Fürbitte für Kranke reiche nicht mehr aus. Es müssen extra Heilungsgottesdienste sein, die dem Verlangen nach Heilung, nach Gesundheit Rechnung tragen. Und was wir vielleicht wissen, hat er dort auch gesagt, und wer da nicht gesund wird bei einem Heilungsgottesdienst, der glaubt nicht richtig. Der betet zu wenig. Der hat noch nicht alle Schuld bekannt. Und dann hört man solche Sätze wie, Gott will, dass du gesund wirst. Frage mich, in welcher Bibel das steht oder Bibelübersetzung. Man beruft sich auf Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und übersieht den Zusammenhang, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und die Strafe auf ihm liegt. Und deshalb Krankheit nicht mehr Strafe Gottes ist. Wie oft habe ich in der Seelsorge, dass Menschen so zusprechen und sagen dürfen. Lütz sagt richtigerweise, Gesundheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Aber sie ist nicht das höchste Gut. Weil am Ende des Lebens immer der Tod steht. Und der Tod immer die Ursache einer Krankheit hat, enttäuscht er eigentlich die Gesundheitsreligion und damit die Heilssehnsucht der Menschen. Ich denke, unser Predigttext, den wir gehört haben, der geht auf manche Fragen in unserer Zeit Antwort, erklärt manche Tendenzen und grenzt manche Tendenzen ab, die wir in unserer Zeit erleben. Da war ein Gelähmter, alte Luther-Übersetzung, Gichtbrüchiger, konnte auch MS gehabt haben. Weil er diese Krankheit erlebte, wird er den großen Wunsch gehabt haben, gesund zu sein. Denn er war ja ständig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Vielleicht war er einmal gesund und wünschte sich wieder, gesund zu werden. Und der Markus berichtet nun in seinem Evangelium zuvor im ersten Kapitel, dass Jesus Menschen geheilt hat. Einen, der war von einem unreinen Geist besessen, der ihn steuerte zu Äußerungen und Dingen, die er nicht machen und sagen wollte. Er heilte die Schwiegermutter des Petrus, die am Fieber erkrankt war. Menschen starben damals viel schneller am Fieber als heute. Nebenbei erfahren wir, dass Petrus verheiratet war. Er heilte einen unheilbar Kranken, einen Todeskandidaten, einen Aussätzigen. Und in so einem kleinen Ort wie Kapernaum war das natürlich bekannt geworden und der Gelähmte wird es auch gehört haben. Und deshalb auch der Wunsch, er wollte zu Jesus. Aber er konnte ja nicht laufen. Und da erbarmen sich welche, viere, und tragen ihn zu ihm. Wir sagen immer die vier Freunde, es konnten aber auch Nachbarn gewesen sein oder welche aus der puckligen Verwandtschaft, damit sie in Zukunft nicht mehr so viel Arbeit mit ihm hatten. Wissen wir es? Jedenfalls, sie bringen ihn zu Jesus. Und da Jesus ihren Glauben sah, Auf jeden Fall den Glauben derjenigen, die ihn trugen, vielleicht auch den Glauben des Kranken. Glaubt er auch, dass Jesus der Messias ist, dass er ihm helfen kann? Die Szene, wie das Dach da aufgehackt und aufgedeckt wird, die können wir uns anschaulich vorstellen. Die Scherereien hatte anschließend Petrus, denn es war sein Haus. Wer nach Kapernaum reist, dem werden ja drei Häuser gezeigt als das Haus des Petrus und jeder behauptet, meins ist es, das habe ich gefunden. Es wird mucksmäuschenstill gewesen sein, stiller als in einer Kirche. Als dann der Gelähmte vor Jesus lag, die Menschen noch mehr zusammenrücken mussten, und die Stille wird sich wie eine Viola-Welle nach außen verbreitet haben. Jetzt gleich, und wir werden Zeugen sein, jetzt gleich wird's geschehen, das Wunder, und er wird aufstehen. Und in diese Stille hinein spricht Jesus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, von Sündenvergebung kann doch der Gelähmte nicht laufen. Durch die Sündenvergebung sind doch seine Angehörigen nicht entlastet. Mit der Sündenvergebung muss er doch weiter betteln, denn Rente gab es nicht. Und arbeiten konnte er nicht. Was soll das? Was soll die Sündenvergebung? Hat Jesus die Krankheit nicht gesehen? Natürlich wird er sie gesehen haben und nicht übersehen. Sie sprang ihm ja förmlich in die Augen, ins Gesicht. Aber Jesus sieht die Krankheit in einem größeren Zusammenhang. In dem Zusammenhang der Bestimmung unseres Lebens und der Sinnerfüllung unseres Lebens. Er sieht sie im Zusammenhang von unserem Lebensweg und unserem Ziel. Biblisch gesagt, er sieht sie im Zusammenhang von Zeit und Ewigkeit. Der letzte Sinn, die letzte Bestimmung unseres Lebens bestehen nicht in der Gesundheit. Gesundheit gehört zum Leben dazu. Und wenn es am Anfang der Bibel heißt, wir sollen die Schöpfung Gottes bewahren, da geht es nicht zuerst um die Straußeneier in Australien, sondern da geht es zuerst darum, dass ich die Schöpfung, die Gott mir gegeben hat, meinen Körper und meine Seele, dass ich sie gesund erhalte, soweit es möglich ist und solange ich auf dieser Erde bin. Und nicht in Völlerei, Luther Übersetzung der Bibel, in Fressen und Saufen bestehe, mich nicht und andere auch nicht in Gefahr begebe, sondern immer wieder dafür sorge, diese Schöpfung Gottes, meinen Leib, meine Seele zu bewahren. Gesundheit gehört zum Leben dazu. Aber sie ist nicht das allererste und allerletzte. Wir könnten weiter darüber nachdenken, wie Arbeit zum Leben dazu gehört, aber doch letztlich nicht das allerletzte und erste ist. Sonst wären ja alle, die Arbeit hätten, dankbare und zufriedene Menschen. Beziehungen, Kommunikation, ich meine jetzt nicht Beziehungen früher zu Bananen und heute zu einer Arbeitsstelle, sondern die Beziehung, die wir miteinander haben. Und Kommunikation, sie sind so unwahrscheinlich wichtig, aber sie sind nicht das Erste und Letzte, sondern das Leben liegt bei dem, der uns das Leben gegeben hat, beim lebendigen Gott. Und in der Gemeinschaft mit ihm und in der Beziehung zu ihm. Er schuf uns zu seinem Bilde. Wer darüber nachdenkt, wird immer dazu kommen, in der Gemeinschaft mit Gott, da liegt die Erfüllung des Lebens. Und dazu ist ja Jesus gekommen, dass wir wieder mit Gott in Beziehung kommen. Zwei grundsätzliche Gedanken aus unserem Text. Zum einen, Jesus sieht vorrangig, dass der Kranke heilsbedürftig ist. Nicht Heilung, sondern heilsbedürftig ist. Gottes Auftrag für seinen Sohn war nicht, dass er umherziehen sollte, um überall und alle Kranken zu heilen, sondern sein Auftrag war, dass er die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückbringen sollte. Dass er, wie die Bibel sagt, Sünder retten sollte. Retten aus ihrer Verlorenheit, retten aus ihrer Gottlosigkeit, retten aus ihrer Schuldverfallenheit, retten für Gott, retten für die Gemeinschaft mit ihm, retten für Gottes Ewigkeit. Paulus schreibt dem Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So die wörtliche Übersetzung. Es gibt Luther-Übersetzungen, da heißt es, dass allen Menschen geholfen wird. Ich kann mir notfalls auch selber helfen. Ich kann notfalls auch auf Hilfe verzichten. Aber auf Rettung kann ich nicht verzichten. Bei Rettung geht es immer um Leben und um Tod. Dazu ist Jesus Mensch geworden. Für unsere Rettung hat er gelebt, geredet, ist er am Kreuz gestorben. Für unsere Rettung ist Ostern geschehen. Und die Wunder, die Krankenheilungen, die er getan hat, die Evangelien berichten ja eine ganze Menge und es sind ganz bestimmt noch andere geschehen, die nicht aufgeschrieben sind. Das Johannesevangelium, das bringt es auf den Punkt. Johannes spricht nicht von Wundern, die geschehen sind, sondern von Zeichen, die Jesus getan hat. Als er Wasser zu Wein machte, das war das erste Zeichen, das er tat, geschehen in Kana. Und dann kommt das andere, das zweite Zeichen, und wenn wir weiterlesen, sind es 7 Zeichen, die Jesus getan hat, das heißt, die Johannes überliefert, und damit eine Vollzahl. Aber Zeichen weisen ja über sich hinaus. Ich beginne doch nicht eine Wanderung und bleib dann beim 1. oder 7. Zeichen stehen, wo drauf steht Brocken oder ein anderes Ziel, sondern gehe weiter in der Gewissheit, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Zeichen, die Jesus getan hat, die haben eine doppelte Richtung. Sie wollen auf ihn hinweisen, dass er mehr ist als ein Mensch, dass er von Gott kommt, der Sohn Gottes ist, für die Juden der Messias. Und diese Zeichen wollen über sich hinausweisen auf eine Zeit und Welt, in der es keine Krankheit mehr geben wird. Kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei. In der Offenbarung 21 beschreibt es Johannes dann noch viel konkreter, als er die Visionen von der Zukunft hat, die auf uns wartet. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Alte ist alles vergangen. Wie tröstlich, wenn wir das lesen. Bei unserem Gott gilt, und das müssen wir von ihm übernehmen und verinnerlichen und immer wieder buchstabieren, größer als Heilung ist das Heil. Wichtiger als Gesundheit ist Sündenvergebung. Sündenvergebung? Sünde ist ja Sund, wie schön in unserer deutschen Sprache, dass wir diese Parallelen haben. Sünde ist ja Sund, der trennt, der uns von Gott trennt. Schuld trennt Menschen untereinander. Deshalb müssen sie Schuld aufarbeiten, Schuld abarbeiten, möglicherweise vielleicht auch büßen. Auf jeden Fall einander vergeben. Schuld trennt aber auch vor Gott, zwischen Gott und uns. Und da können wir nichts aufarbeiten, abarbeiten, büßen, sondern wir stehen bei Gott in der Kreide. Wir sind allzumal Sünder, sagt Paulus und schließt sich mit ein. Und schreibt an anderer Stelle den Römern, auf Sünde steht Todesstrafe. Der Tod ist der Sünde Sold. Nicht nur für ganz schlimme und besonders schwere Verbrechen, sondern für Sünder allgemein. Wir sind Todeskandidaten. Und dann vorausschauend sagt bereits Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesus wurde für uns nicht nur zum Sünder, sondern zur Sünde gemacht. Er nahm unser aller Sünde auf sich. Damit Gott uns durch Jesus, damit Jesus uns im Namen Gottes Schuld vergeben kann, er schmeißt uns die Vergebung nicht hinterher, sondern gibt sie denen, die ihn darum bitten. Vor 14 Tagen haben wir Reformationsfest. Wir wollen nicht Halloween sagen, sondern die Reformation betonen. Martin Luther und seine Reformatoren haben dies ja wieder erkannt. Allein die Gnade, die macht mich vor Gott gerecht. Und das ist verbunden mit der Person Jesus Christus. Allein Jesus Christus und kein Heer von Heiligen noch dazu. Und ich brauche nur im Glauben mich zu ihm wenden. Deshalb allein der Glaube. Nur Christus, nur die Gnade, nur der Glaube. Jeder von uns, jeder Mensch ist immer auf einer falschen Fährte, wenn er das Heil woanders sucht, in politischen Systemen. Es hat ja Leute gegeben, die haben das Heil im Sozialismus gesucht. Ich habe von mehreren gehört, die sich dann nach der Wende das Leben genommen haben, weil sie nicht mehr zurechtkamen. Wie viel Erwartungen waren da im 89? Jetzt kommt die Heilszeit. Mit den bunten Bildern, die wir im Fernsehen gesehen haben und jetzt Wirklichkeit sind, mit der großen Freiheit des Reisens und der Meinungsäußerung, mit der harten Währung, dass sie die Menschen hart macht, haben wir dann später erst erfahren. Jeder ist auf dem Holzweg und wird in die Irre geführt, der das Heil woanders sucht, in politischen Systemen, in anderen Religionen. Lassen wir uns nie einreden, dass die Religionen alle gleich sind, nicht einmal die Buchreligionen, Judentum, Christentum und Islam. Das Entscheidende ist immer Jesus. Das Judentum lehnt Jesus als Messias ab. Und für den Islam ist das Kreuz ein riesengroßes Ärgernis und Jesus nur ein Prophet. Und das Heil liegt nicht in dem, was ich tue, und liegt auch nicht in der Gesundheit. In der Apostelgeschichte bringt es Petrus im Verhör. Johannes ist mit dabei. Es ist die gleiche Behörde, vor der Jesus gestanden hat. Er bringt es auf den Punkt und sagt, es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, außer der Name Jesus. Und Name steht immer für Person, außer in Jesus Christus. Jesus sieht vorrangig, dass der Kranke heilsbedürftig ist. Und zweitens, Jesus sieht den Kranken ganzheitlich und heilt ihn von seinem Leiden. Er sagt, nimm dein Bett und gehe heim. War nicht so ein großes Bett, wie wir zu Hause haben. War schlicht und einfach eine Matratze. Sicherlich ein bisschen dicker als die ISO-Matratzen, die heute Jugendliche haben, wenn sie unterwegs sind. Die äußerliche Not bleibt Jesus ja nicht verborgen und lässt ihn nicht gleichgültig. Und nun hören wir, dass für ihn die Heilung ja die kleinere Tat ist. In der Auseinandersetzung mit den Kritikern, Schriftgelehrten, sagt er, was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und gehe heim. Leichter ist es zu sagen, steh auf und gehe heim. Also könnte Jesus doch, weil es für ihn das Leichtere ist, es immer tun. Wenigstens bei uns, bei seinen Leuten, wenigstens in der Gemeinde. Wir hätten doch riesen Gemeindewachstum, wenn es hieße, wenn du da zu einer Gemeinde gehörst. Wenn du Christ wirst, wirst du immer gesund leben. Ja, wer immer gesund lebt, der braucht dann auch nicht zu sterben. Ne? Ursache des Todes ist eine Krankheit. Oder zeichenhaft so für andere immer wieder tun, damit sie Christen werden. Ich denke, zu seinen Lebzeiten hat Jesus keinen weggeschickt, der zu ihm kam oder der ihm gebracht wurde als Kranker. Er wird sie alle geheilt haben. Aber seinen Sonderapostel Paulus, den belässt er ja mit seiner Krankheit. Wir wissen nicht, was es für eine Krankheit war. Ich hatte mal eine Seminararbeit drüben geschrieben. Also was da die Theologen alles rausgefunden haben. Von Migräne hier oben im Kopf bis Plattfüße ganz unten, Magenleiden, Depression seelischer Art und so weiter. Alles, was es an Krankheiten gibt, das muss der Paulus gehabt haben. Für ihn war es schrecklich. Der Teufel schlägt mich mit seinen Fäusten, so hat er es erfahren. Und dreimal habe ich zum Herrn gefleht, ob nun dreimal abgezählt an den Fingern oder drei als eine Zahl der Vollkommenheit, sei dahingestellt. Und Jesus heilt ihn nicht, damit er schneller und gemütlicher durchs Römische Reich laufen kann, sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Die Sündenvergebung ist das Größere. Meine Kraft, die ist inmitten deiner Krankheit, die du hast, inmitten deiner Schwachheit mächtig. Seinen Jüngern, und dazu gehört auch der Paulus, dem hat er allerdings noch eine besondere Vollmacht gegeben. Sie sind ja auch das Fundament für die Kirche aller Zeiten, für die weltweite Kirche. Ihnen hat er eine besondere Vollmacht gegeben, und ich denke, die hing mit Krankenheilung zusammen. Da sehen wir Paulus und Petrus, wie sie da in den Tempel gehen und ein Gelähmter sitzt vor der Tür. Geld haben wir nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh nach Haus. Und Paulus, er kämpft in Galatien um Anerkennung seiner Apostolizität und sagt, sind unter euch nicht geschehen die Zeichen eines Apostels? Die Zeichen eines Apostels, die Wunder, die Apostel taten, geschehen heute solche Wunder? Was ist aber ein Wunder? Ist es nur das Außergewöhnliche, was spontan geschieht und nicht erklärt oder noch nicht erklärt werden kann? Medizin schreitet ja immer voran, ändert sich aber auch ständig. Ist es nicht zugleich ein Wunder, wenn einer durch Medizin, durch medizinische Behandlung, durch eine Operation die Gesundheit wieder erlangt? Ist es nicht ein noch größeres Wunder, wenn ein Mensch in seiner Krankheit an Jesus festhält, ihm vertraut, auf ihn hofft und durch ihn ein Ja zu seinem Schicksal findet und getröstet ist und sogar noch andere trösten kann? In Burkersdorf, gehörte mit zum Kirchspiel Friesnitz, wo ich da am Pfarramt war, war eine Frau, kriegte Multiple Sklerose und die Krankheit schritt unwahrscheinlich schnell voran. Erst haperte es mit dem Laufen und dann mit einem Stock, mit zwei Stöcken, dann im Rollstuhl, dann konnte sie die Wohnung nicht mehr verlassen, dann konnte sie das Bett nicht mehr verlassen. Sie wohnte neben dem Konsum und viele ältere Frauen, wenn sie in den Konsum gingen, um zu gucken, ob es was gibt, sie sagten immer mal bei Anna reinschauen, reingucken. Ich dachte, ach, wie schön, dass sie immer wieder zu ihr gehen und sie besuchen in ihrer Einsamkeit, denn der Mann ging inzwischen fremd. Wie schön, bis ich mitkriegte, nein, nein, umgekehrt. Sie hatte immer ein Wort für sie. Sie gingen getröstet und gestärkt von diesem Krankenbett weg. Sie waren die Empfangenden, denn sie selber hatten nicht viel, was sie der Anna geben konnten. Jesus macht deutlich, das Heil ist das Größere, nicht die Heilung. Heil reicht nämlich bis in die Ewigkeit. Heilung reicht bis zur nächsten Krankheit. Heilung reicht bestenfalls bis zum Beginn des Todes. Und dann ist die Heilung vorbei. War vor Jahren in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Stützengrün da zu einem Wochenende. Und da fand am Samstagnachmittag, wir hatten nur Abendveranstaltungen, fand am Samstagnachmittag ein Behindertentreffen statt, Aktion Anne Rose, so wurde diese Arbeit innerhalb der evangelischen Kirchen genannt. Ich wurde gebeten, dass ich da ein Grußwort sage. Und erlebte nun diese Veranstaltung. Da sagte ein ca. 30-Jähriger, querschnittgelähmt, er lag im Rollstuhl, saß im Rollstuhl, er sagte einen Lebensbericht, ein Zeugnis. Er war ziemlich neu in dieser Gruppe, das heißt in seiner Ortsgruppe kannte man ihn, aber in der Regionalgruppe der Euphorie, sprich der Subkultur, war er noch unbekannt. Und erzählte, er war Spitzensportler in der DDR und durch einen Unfall wurde er querschnittgelähmt. Und saß nun im Rollstuhl und erzählte, wie schwer das ist, früher schnell gelaufen zu sein und heute gar nicht mehr laufen zu können. Erzählte aber auch, wie ablehnend er früher war gegenüber Gott und Glauben und Kirche und nur ein müdes Lächeln und Spott für diejenigen übrig hatte, die sich auf diesem Weg begeben hatten. Er wollte sich das Leben nehmen, aber bevor er damit anfing, hatte er erfahren, dass ein anderer schon sich das Leben hat nehmen lassen für ihn. Und dann hat er ernst gemacht mit Jesus, ist umgekehrt und hat das Heil in ihm ergriffen. Und sagt, er könnte mich ja auch gesund machen, aber er macht's nicht. Ich muss weiter im Rollstuhl sitzen. Und dann sagte er so sinngemäß den Satz, aber ich möchte lieber im Rollstuhl sitzen und in den Himmel fahren, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle rennen. Man liest da manchmal so auf Kalenderzetteln so eine Geschichte auf der zweiten Seite. Aber wenn man so einen Menschen erlebt und es einem kalt den Rücken runterläuft, da ist das doch etwas anderes, ein Zeugnis eines Behinderten, eines Kranken, der dankbar ist für das Heil, das er in Jesus gefunden hat. Natürlich könnte Jesus ihn gesund machen und dass er seinen Rollstuhl verlässt, aber er hat es nicht getan und ich glaube auch nicht, dass er es bis heute getan hat. Ich kenne in der Alkoholikerarbeit, in der ich da am Rande mitarbeite, ich kenne bis heute nicht einen Alkoholiker, der gesund geworden ist. Erst vorige Woche wieder ein Beispiel gehört, dass einer, der 30 Jahre trocken gelebt hat, dass er meinte, ach, jetzt kannst du ruhig mal einen Schluck trinken hier in der Gesellschaft, nicht? Einen Schluck. Und die Krankheit brach auf, das Feuer der Sucht. Man konnte ihn nicht halten, er musste sich betrinken. Er war gerettet. Gerettet von der Sucht. Aber er war nicht gesund, sondern musste mit seiner Krankheit weiter leben. Ich komme zum Schluss. Wie ist das bei Jesus? Sein Auftrag war, Menschen zu retten. Und das wird er bei jedem tun, der zu ihm umkehrt, der ihn darum bittet, Gott sei mir Sünder gnädig, den wird Jesus retten. Wird jeden retten, der ihn bittet, mach mich frei von teuflischen Bindungen, mach mich frei von anderen Bindungen, die ja auch was teuflischer Art sind. Mach mich frei davon, frei für dich. Und was Krankheit betrifft, Jesus kann. Aber im Himmel in der Ewigkeit, da wird er. Da wird es kein Leid und keine Krankheit mehr geben. Er ist heute einerseits der Herr, auch über Krankheit. Und deshalb dürfen wir ihn bitten. Für uns selbst hilft, dass der Schnupfen ganz schnell wieder vorbeigeht und ich nicht krankgeschrieben werden muss. Arbeitsplatz ist gefährdet. Wir dürfen gemeinsam ihn bitten für andere, für Bitte für Kranke. Aber dieser Jesus, der Herr ist, der ist damals Mensch geworden und hing ohnmächtig am Kreuz. Und wir als seine Gemeinde, wir werden immer auch etwas von der Ohnmacht dieses Jesus erfahren, der Mensch geworden ist, von seiner Ohnmacht. Und dann spotten die anderen und sagen, na, wo ist denn euer Gott? Haben sie in Elbingerode erlebt, da starb ein guter Pfarrer, innerhalb von 2 Jahren war das, an Nierenkrebs. Da starb innerhalb von wenigen Tagen an Thrombose die gläubige Frau des Kantors, Anfang 30. Da verunglückte der Sohn des Kantors tödlich und dann starb und wir hatten eine gute Glaubensgemeinschaft mit ihm, der katholische Pfarrer, auch noch an Krebs. Und der ganze Ort lästerte. Und wo ist euer Gott? Da wollen die alle so fromm sein, da sind die frommen Schwestern im Mutterhaus. Wenn es einen Gott gibt, warum hilft er nicht? Wenigstens denen, die da seine Offiziere sind, den Hauptamtlichen, warum hilft er denen nicht? Der Spott war riesengroß. Aber nur wenige haben gesehen, wie unter diesem Leiden die Gemeinde Jesu in diesem Ort gewachsen ist. Ich denke, das höchste Gebet, wenn wir bitten und beten, das höchste Gebet sollte immer sein, dein Wille geschehe. So lehrt Jesus uns im Vater unser beten. So hat er selbst in Gethsemane gebetet, dein Wille geschehe. Wir werden Gottes Willen nicht ergründen, aber er hilft uns dabei, dass wir Ja sagen können zu seinem Willen. Ich möchte uns abschließend ein Gebet lesen aus Psalm 73, wo es am Ende heißt, Asaf betet diese Verse und klagt in den vorausgehenden Versen, wie dreckig es ihm geht. Ihm steht das Wasser bis Oberkante Unterlippe. Zum Verzweifeln. Und dann sagt er, und dennoch, das Dennoch des Glaubens, und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Steile Sätze, die man nur nachbuchstabieren kann. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen, du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das Gebet Asafs. Und lasst uns weiter beten mit einem Lied. In dir ist Freude in allem Leide. Und die dem Lied eine Melodie gegeben haben, die haben da nicht so eine Beerdigungsmelodie rausgesucht, sondern haben eine sizilianische Tanzmelodie dem Lied gegeben. Ich hoffe, wir singen es entsprechend auch beschwingt und ziehen die Töne nicht wer weiß wie lang auseinander, um zu zeigen, Heilung, das Heil ist das Größere, was wir bei unserem Herrn haben. Das Lied steht, ja, hier vorne sicherlich auch, und dann Gemeindeliederbuch 366. Und ich sage Amen.